Wir stehen in Offenbarung 22, Vers 6, da steht, und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Das ist jetzt ein neuer Abschnitt, der letzte große Abschnitt dieses Buches, sozusagen ein Epilog oder Nachwort, in dem, deshalb ist das nicht unwichtig, dieses Nachwort, in dem die Prophetie, die in der Offenbarung beschrieben wird, noch einmal kommentiert wird, so in Perspektive gesetzt wird. Das heißt, wir haben ab Vers 6 eine Art Abschlusskommentar über das ganze Buch, insbesondere über den prophetischen Teil, der die Zukunft behandelt, also Kapitel 4 bis 22, Vers 5. Wir hatten gesehen beim letzten Mal, dass der erste Teil von Kapitel 22, also Verse 1 bis 5, dass der noch zu der Beschreibung der heiligen Stadt Jerusalem gehörte. Da geht es also noch um diesen Rückblick auf die Versammlung im tausendjährigen Reich, gesehen als diese heilige Stadt. Jetzt kommt diese Einordnung in diesem Nachwort. Und wenn es heißt, und er sprach zu mir, dann ist das immer noch der Engel, der in Kapitel 21, Vers 9 zu sehen war, der dort, wie es dort heißt, dem Johannes die Stadt zeigte. Und der sagt jetzt, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Das ist also ein erstes Zeugnis, das abgegeben wird, wo noch einmal unterstrichen wird, das, was wir jetzt gelesen haben und besprochen haben in der Offenbarung, das ist keine Fantasie, das sind nicht irgendwelche Gedankengebilde, die man beliebig interpretieren kann, sondern das sind konkrete Vorhersagen, die auch eintreffen werden. Die Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und übrigens nicht nur der Inhalt, nicht nur die Gesamtbotschaft, sondern die Worte werden betont. Jedes Wort der Bibel ist inspiriert. Wir haben übrigens mal ein Video dazu gemacht, Verbalinspiration. Das kann ich gerne nochmal verlinken. Aber dann heißt es weiter, und der Herr, der Gott, der Geister, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Das erinnert uns sehr stark an das, was wir sozusagen in dem Vorwort zur Offenbarung gelesen haben, in dem ersten Teil, bevor die eigentliche Prophetie begann, wo es heißt, Offenbarung Jesu Christi, Kapitel 1, Vers 1, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend hat er seinem Knecht Johannes gezeigt, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi. Das heißt also, wir haben gesehen, es war diese indirekte Kommunikation und das wird hier noch einmal aufgegriffen. Und der Charakter der Zuhörer wird beschrieben als Knechte. Das heißt, es geht um Leute, die Gott kennen, die Gott dienen und denen will Gott etwas zeigen, über seine Pläne, über die Zukunft. Und dann heißt es weiter, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Das war ja die Überschrift für Teil 3 der Offenbarung. Wir haben das gesehen in Kapitel 1, Vers 19 und haben dann festgestellt, dass dieser dritte Teil mit Kapitel 4, Vers 1 beginnt, was nach diesem geschehen muss. Und das wird jetzt noch einmal bestätigt. Aber es kommt etwas hinzu, was wir in diesem ganzen Teil, in diesem ganzen prophetischen Teil ab Kapitel 4 nicht gefunden haben. In Vers 7 steht, und siehe, ich komme bald. Und da merken wir, und das ist ein weiterer Grund, warum dieses Nachwort so wichtig ist, wir kommen jetzt, ähnlich wie im Vorwort, zu sprechen auf die Christen, auf jedenfalls Kerne oder einen Kern der christlichen Beziehungen. Und dazu gehört eben die Erwartung. In dem Teil, der von der Zeit nach der Entrückung handelt, also Kapitel 4 bis 22, Vers 5, da haben wir nie gelesen, ich komme bald. Aber jetzt, wo dieser Teil abgeschlossen ist, da wendet der Herr sich sozusagen durch diesen Engel an die Christen und die Botschaft des Herrn wird weitergegeben, siehe, ich komme bald. Wir hatten das wohl einmal gefunden in der Offenbarung, aber das war vor Kapitel 4, und zwar in dem Brief an Philadelphia, wo es heißt in Kapitel 3, Vers 11, ich komme bald. Und da ging es ja gerade um diese Epoche in der Kirchengeschichte, wo diese Hoffnung wiederentdeckt wurde im 19. Jahrhundert, dass nämlich der Herr Jesus jeden Augenblick kommen kann, dass Christen in einer unmittelbaren Erwartung leben. Das wird jetzt noch einmal vorgestellt, und zwar dreimal in diesem abschließenden Kapitel. Wir werden das noch sehen, Vers 12 und Vers 20, da steht es auch, dass der Herr Jesus sagt, ich komme bald. Also ganz wichtig, nachdem wir in dem prophetischen Teil gesehen haben, dass die Erde dem Gericht entgegengeht was für Akteure da eine Rolle spielen werden, der römische Diktator, der Antichrist und so weiter. Jetzt gehen wir sozusagen einen Schritt zurück und wir sehen noch einmal die christliche Perspektive. Wir warten nicht auf diese Dinge. Wir warten auf den Herrn, der vorher kommen wird zur Entrückung. Siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Das war uns auch schon einmal begegnet, Kapitel 1, Vers 3. Eine besondere Ermutigung, dieses Buch zu lesen. Und jetzt am Ende des Buches noch einmal. Umso merkwürdiger eigentlich, dass in vielen Kirchen, in vielen Gemeinden, vielleicht auch in vielen recht bibeltreuen Gemeinden, dass dieses Buch doch sehr vernachlässigt wird. Jedenfalls der große Teil dieses Buches, der den Hauptinhalt enthält, die Prophezeiung über die Zukunft. Dabei ist es eingerahmt von diesen beiden Segensverheißungen für den, der diese Worte liest, diese Weissagung dieses Buches bewahrt. Jetzt kommt eine Einschaltung in Vers 8 und 9, die hat zu tun mit Johannes und mit dem Engel. Und ich, Johannes, bin der, der diese Dinge hörte und sah. Das ist schon interessant, dass Johannes sich hier mit Namen nennt. In seinem Evangelium ist das ja eher selten, beziehungsweise kommt gar nicht vor. Da beschreibt er sich als den Jünger, den Jesus liebte. Warum ist das jetzt hier anders? Vielleicht ist ein Grund jedenfalls der, dass in diesem Buch ganz schwere Gerichte angekündigt worden sind. Und jetzt sagt Johannes, aber derjenige, durch den das vermittelt worden ist, weitergegeben worden ist, das ist Johannes. Das ist der, der über die Liebe Gottes geschrieben hat. Der beschrieben hat, dass Gott seinen eingeborenen oder einzigartigen Sohn gesandt hat. Dass es ein Gott ist, der alles gegeben hat für die Welt, aus Liebe zur Welt, um Menschen zu retten. Und erst nachdem dieses Angebot über Jahrhunderte hinweg abgelehnt worden ist und der Mensch vollkommen gezeigt hat, wie er sich dagegen stellt, erst danach treffen diese Gerichte ein. Also ganz wichtig, dass das derselbe Schreiber ist. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Wir wundern uns vielleicht darüber, dass Johannes diesen Engel anbeten will. Auch gerade deshalb, weil das ja schon einmal vorkam in Kapitel 19. Da stand auch in Vers 10, und ich fiel zu seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und auch da hatte er schon diese Antwort bekommen, sieh zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht. Warum tut er es nun wieder? Die Frage ist natürlich, ob Johannes sich da so ganz im Klaren war, dass es wirklich nur ein Engel war, der vor ihm stand. Die Antwort, die er bekommt, die heißt ja folgendermaßen, er spricht zu mir, Vers 9, sieh zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder und so weiter. Das heißt, er gibt Johannes hier keine Lektion darüber, dass man doch nur Gott anbetet und keine Geschöpfe, sondern er macht klar, wer er ist. Ich sage das, weil es sein könnte, dass Johannes sich nicht ganz im Klaren war, wer genau derjenige war, der ihm diese wunderbaren Dinge gezeigt hatte über die heilige Stadt und so weiter. Und dass er sich vielleicht gefragt hat, ob der Herr in dieser Gestalt ihm erschienen ist. Jedenfalls wird klargemacht, dieser Engel war ein Werkzeug, er ist ein Geschöpf, er bezeichnet sich als Mitknecht von Johannes und auch als Mitknecht seiner Brüder, der Propheten und derer, die die Worte dieses Buches bewahren. Aber ganz wichtig dann, diese Aufforderung, bete Gott an. Das ist übrigens ein Kennzeichen, nicht nur von Engeln, sondern auch überhaupt von Knechten Gottes, echten Dienern Gottes. Sie wollen keinen Ruhm für sich, sondern sie arbeiten gerade dafür, dass Gott Ruhm und Ehre bekommt, dass der Jesus geehrt und gelobt wird. Eine sehr gute Devise, bete Gott an. Es hängt noch etwas damit zusammen. Dieser Engel wehrt sich entschieden dagegen, als Johannes ihn anbeten will. Als man vor dem Herrn Jesus niederfiel, wo dasselbe Wort dann benutzt wird, ja, um ihn sozusagen ihm zu huldigen, da wehrt er sich nicht. Er konnte diese Anbetung entgegennehmen, weil er eben nicht nur Mensch, sondern auch Gott war. Und jetzt heißt es in Vers 10, und er spricht mit mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Vers, der uns nochmal zeigt, was es heißt, Christ zu sein oder wie groß der Kontrast ist zwischen Christen, die hier angesprochen werden, und Juden im Alten Testament. Und ich nehme Daniel als Beispiel, wo das ganz deutlich wird, in Kapitel 12. Da heißt es nämlich zweimal, dass er die Botschaft versiegeln sollte. Einmal Vers 4. Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Und dann nochmal in Vers 9. Geh hin, Daniel, denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Und jetzt heißt es hier merkwürdigerweise, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches. Es wird eine Begründung gegeben und die heißt, denn die Zeit ist nahe. Das ist jetzt vielen etwas schwierig vorgekommen, warum dem Daniel gesagt wird, das ist noch alles ganz weit weg. Und der Johannes, der aus unserer Sicht gar nicht so viel später lebte, also auch lange, lange vor uns, warum dem schon gesagt wurde, die Zeit ist nahe. Aber es geht eben um Folgendes. Als Daniel die Prophezeiungen bekam, diese Offenbarungen, ja, da lebte er natürlich noch in der jüdischen Haushaltung. Der Sohn Gottes und Messias war noch nicht gekommen. Es gab noch kein vollbrachtes Erlösungswerk und es gab noch keinen auferstandenen und verherrlichten Menschen im Himmel. Das alles war noch vollkommen nicht existent in der Zeit, in der Daniel lebte. Man könnte einfach sagen, es musste noch sehr, sehr viel passieren. Die Grundlage war noch gar nicht da, damit diese Prophezeiungen sich erfüllen könnten. Aber jetzt, sobald die christliche Zeit angebrochen war, war es doch der Fall. Jetzt gibt es alle diese Dinge, die ich gerade erwähnt hatte. Der Herr Jesus ist als verherrlichter Mensch im Himmel und er kann jeden Augenblick kommen, um die Gläubigen zu sich zu holen und um dann auch die Erde zu richten. Und insofern konnte schon Johannes damals sagen, die Zeit ist nahe. Das ist also überhaupt kein Beweis dafür, dass die Prophezeiungen der Offenbarung sich schon längst erfüllt hätten, etwa im Jahr 70 nach Christus, sondern es geht einfach darum, dass es die christliche Zeit ist, dass man in der christlichen Zeit die Erfüllung unmittelbar erwarten kann. Sobald die christliche Zeit angefangen hatte, hieß es, die Zeit ist nahe. Ich lese noch einen Vers dazu aus 1. Korinther 10. Da steht, dass die Dinge, die Israel geschehen sind in der Wüste, dass das Vorbilder sind für uns. Und da wird folgender Ausdruck gebraucht, Vers 11, alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, jetzt kommt's, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Hat doch lange gedauert seitdem. Ja, aber die christliche Epoche ist sozusagen das Ende der Zeitalter. Die Zeitalter der Erprobung sind vorbei. Die hat ihren Höhepunkt gefunden am Kreuz, der Mensch hat vollkommen versagt und Gott handelt in Gnade. Und insofern ist das Ende jetzt nahe. Und vielleicht kommt noch etwas hinzu, das diesen Unterschied erklärt, versiegle nicht. Und das ist die Tatsache, dass Christen eben den Heiligen Geist besitzen. Und ihnen kann Gott diese Dinge aufschließen, sie können diese Dinge verstehen. Dann sagt Vers 11, wer Unrecht tut, das ist jetzt ein sehr merkwürdiger Satz, tue noch Unrecht. Und wer unrein ist, verunreinige sich noch. Den zweiten Teil des Verses versteht man vielleicht leichter. Und wer gerecht ist, übe noch Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, sei noch geheiligt. Heute könnte man diese Botschaft nicht bringen. Heute heißt die Botschaft, wer Unrecht tut, ja, der höre auf, Unrecht zu tun. Der bekenne seine Schuld. Und der kann dann anfangen, das Richtige zu tun. Und wer unheilig ist, der muss auch seine Schuld bekennen. Und dann muss er geheiligt werden durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Herrn Jesus. Warum ist dann hier so eine andere Botschaft vor uns, so eine merkwürdige Botschaft? Ja, wer böse Dinge tut, soll einfach weitermachen damit. Ich glaube übrigens nicht, dass es direkt eine Aufforderung ist, sondern es heißt so viel wie, diesen Weg der Umkehr, den es in der Zeit der Gnade immer gegeben hatte, den gibt es jetzt nicht mehr. Es ist jetzt alles fixiert. Dieser Vers 11 schließt sich sozusagen an den Vers 7, wo der Jesus gesagt hatte, ich komme bald. Und mit dem Kommen des Herrn, mit der Entrückung, ist die Zeit der Gnade vorbei. Und dann gibt es diesen Weg nicht mehr. Diesen Weg der Umkehr. Alle, die die Botschaft gehört hatten, für die ist es dann zu spät. Sie können einfach nur fortfahren auf diesem verkehrten Weg. Eine sehr ernste Sache, eine ernste Warnung in diesem Vers. Aber sehr schön zu sehen, wie die Botschaft der Offenbarung in diesem Abschlusswort noch einmal bestätigt wird und gleichzeitig zu sehen, welche Perspektive wir darauf haben als Christen. Wir warten nicht auf diese schrecklichen Ereignisse, wir warten auf den, der gesagt hat, ich komme bald, und wir tun das in der Haltung, die Zeit ist nahe.